Das steckt irgendwie tief in uns drin, oder? Dieses Gucken, hoffentlich denken die anderen das Richtige von mir. Darum soll es heute ein bisschen gehen. Nächste Einheit, How to Think. Ich lese euch nochmal den Bibelvers vor, den ich gerade eben euch am Ende gesagt habe. Und auch noch den Vers zuvor. Hesekiel 36, 26 und 27. Gott sagt, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott sagt, ich will das in dir tun. Ich will dich verändern. Könntest du sagen, okay, dann lehne ich mich zurück. Da muss mal Gott machen, ne? Dann warte ich mal, bis er kommt. Ganz so, nee, es ist wie mit Zahnrädern im Getriebe, ne? Es gibt so ein Zahnrad, das ist angetrieben, und dann gibt es diese Zahnräder, die halt angetrieben werden, wenn sie halt in der richtigen Nähe zu dem Antriebszahnrad sind, ne? Und dann bewegt sich das auch. Das heißt, deine Aufgabe ist, in dieser Nähe zu Gott zu sein, diese Nähe zu Gott zu suchen. Und jetzt reden wir mal drüber, wie wir das in unseren Gedanken machen. Das ist ja eng hier, Mensch. Und zwar, ich habe mal eine Untersuchung kennengelernt, die zum Ergebnis kam, dass wir Menschen so zwischen 20.000 bis 60.000 Gedanken am Tag denken. Ich weiß jetzt nicht, ob die 20 Gedanken wir Männer waren, die 60.000 dann die Frauen. Das wurde nicht beschrieben. Aber diese Untersuchung kam zum Ergebnis, dass 72% deiner Gedanken, also 20.000 bis 60.000 Gedanken, 72% dieser Gedanken sind belanglos. Also Gedanken wie, wer wird deutscher Fußballmeister? Ob du darüber nachdenkst oder nicht, ändert nicht dran, es wird Bayern München. Also belanglos, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das nächste Ergebnis dieser Untersuchung war, 25% deiner Gedanken sind negativ. Also alles Mögliche, was dir so negativ durch den Kopf schießt. Ne? Dieser doofe Mathelehrer, warum musste der wieder diese bescheuerten Fragen? So ein Sack. Keiner, was dir durch den Kopf halt im Alltag läuft. Also wenn du jetzt rechnen kannst, merkst du schon, es wird eng. 72% sind belanglos. 25% laut Untersuchung sind negativ. Dann bleiben ja nur noch 3% übrig. Und das ist das Ergebnis dieser Umfrage, dieser Untersuchung. Nur 3% unserer Gedanken sind positiv. Und das ist nicht viel. Also ich werde jetzt nicht rumfragen, wer sagt, ja, es könnte schon hinkommen. Wir nehmen das einfach mal so hin. Und von diesen 3% guten Gedanken drehen sich ja noch bei Weitem nicht alle, ne, um Jesus Christus und Glauben. Das sind ja auch ganz normale Gedanken wie, Mann, sieht die gut aus oder so. Oder Mensch, meine Mama hat doch mal was gekocht, was schmeckt. Also es sind ja auch gute Gedanken dabei, die jetzt nichts mit deinem Glauben zu tun haben. Wenn man diese Umfrage glaubt, oder jedenfalls, auch wenn sie nur zur Hälfte stimmt, muss man zum Schluss kommen, Mist, also deine Gedanken sind eine Müllhalde. Das Problem ist, Gott hat uns nicht dazu geschaffen, dass unsere Gedanken eine Müllhalde sind. Er hat uns dazu geschaffen, haben wir vorhin darüber geredet, dass wir sein Ebenbild sind, dass wir auch seine Gedanken denken. Dass das, was wir denken, Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Aber oft ist das halt ein bisschen Müllhalde. Und noch mehr, deine Gedanken sind ein Schlachtfeld. In deinen Gedanken entscheidet sich nämlich, ob Gottes Charakter sich in dir entfalten kann, ob der Heilige Geist in dir loslegen kann oder nicht. Um deine Gedanken tobt ein Kampf. Ich lese mal einen Vers aus der Bibel vor, Epheser 6. Du hast nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Also ob du das willst oder nicht, du bist im Krieg. Ob du das willst oder nicht, sobald du Christ wirst, ist ein Teil deines Lebens Kampf. Die Bibel sagt in 1. Petrus 5, Vers 8, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Und der Teufel sucht sich deine Schwachstellen aus. Was sind die Schwachstellen deines Lebens? Die Schwachstellen deines Lebens sind die, wo dein Charakter nicht mit Gottes Charakter eins ist, übereinstimmt. Einer der größten Schwachstellen ist wahrscheinlich unser Selbstwertgefühl. Ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen. In unserer Gesellschaft gilt am Ende nur der etwas, der was kann, Leistung, Können, das, was du an Begabung hast, dein Aussehen, deine Ausstrahlung, das steht so im Mittelpunkt. Und es geht am Ende nicht um dich, sondern nur um das, was du bieten kannst. Und da fängt ein Teufelskreis an. Nämlich wir fangen an, uns zu vergleichen. Das würde ich wirklich gerne wissen, aber kann man jetzt nicht rauskriegen. Du bist vielleicht jetzt 2 Stunden hier, 2,5 Stunden. Ich würde gerne wissen, wie viel du dich schon mit anderen verglichen hast hier, die heute hier sind. Und ich bin gespannt, wie viel du dich heute noch vergleichst. Wir sind da drin, wir vergleichen uns ständig mit anderen und schauen, wie wir abschneiden. Wir bewerten uns ständig selber. Wir geben uns ständig einen eigenen Wert und bewerten andere. Hat das vorhin schon angedeutet, ne? Wir schauen unseren Körper an, dann fällt uns gleich jemand ein, dessen Körper ein bisschen besser ist, ne? Wenn jetzt das Hemd, also seid froh, dass ihr das Hemd anhabt, ne? Aber wenn es nicht wäre, würdet ihr halt sehen, dass ich ein One-Pack habe. Meine Frau würde sich ein Six-Pack wünschen, ne? Aber das ist halt, jetzt habe ich eine Wette abgeschlossen mit einem Freund, wer zu Silvester das schönere Sixpack hat. Und der hat schon angefangen zu trainieren, ich noch nicht. Aber das ist ja nicht schlimm, ne? Ich kann auch gut leben mit meinem One-Pack. Weißt du, aber so war es bei mir in der Schule, du schaust den Sportunterricht an, um dich rum, wer so ist, und dann kommt dieses furchtbare Mannschaftengewähle. Weißt du? Und manche wissen, ich bin sowieso der Letzte, ich werde dann jemanden noch aufgeschwatzt in seiner Mannschaft. Und dann, bloß damit ich umkomme, kriegen die noch einen mehr. Dann kannst du Pfosten spielen oder so. Oder bei den Eltern, ich weiß nicht, ob du es kennst, dieses Wenn-Dann-Prinzip, das Eltern manchmal an ihre Kinder anlegen. Wenn du so bist, dann habe ich dich lieb. Also klar, es braucht auch Erziehung. Ne? Manchmal Ansage, erst wenn das, dann das. Aber wenn es mit Liebe verbunden ist, wenn du merkst, deine Eltern lieben dich oder bringen dir Wertschätzung entgegen, erst wenn du dieses Wenn-Dann-Prinzip erfüllst. Und dann kommen wieder diese Gedanken hoch, dass du es ihnen nicht recht machen kannst. Dass dein Wert nicht ganz reicht. Dann reichst du vielleicht die besten Sprüche. Aber keiner sieht, dass du am Ende nach Wertschätzung hungerst, nach Bewunderung. Wehe, die Lachen und die Bewunderung bleibt aus, dann ist es plötzlich leer. Und wieder kommen diese Gedanken, man muss doch mindestens einer Sache besser sein als alle anderen. Irgendwas möchte er auch können. Dieter Bohlen hat manchmal, gab es so diesen Spruch, ne? Du bist gabenfrei. Sind Leute dann rumgerannt mit so einem T-Shirt. Fand ich doof. Oder keine Ahnung, vielleicht hast du es erlebt, dass dich jemand sitzen lassen hat, deine erste große Liebe, ne? 15 Jahren, tierisch verliebt, wow, und dann wirst du sitzen gelassen. Bei manchen führt es das dazu, dass sie sagen, okay, das macht niemand mehr mit mir, ab jetzt bin ich derjenige, der sitzen lässt. Unsere Gesellschaft, die ist auf Leistung getrimmt und ständig messen wir unseren Wert und ständig vergleichen wir uns und ständig verlieren wir im Vergleich. Eigentlich will ich ja, wenn ich ehrlich bin, einfach nur ich sein, so wie ich bin, ohne Sixpack, ne? Und ohne den ganzen anderen Sachen, die ich eigentlich haben müsste, vielleicht will ich ich sein und geliebt werden. Weißt du, viele Leute leben, damit sie geliebt werden, anstatt dass sie leben, weil sie geliebt sind. Und dann sagt einer, ich hatte gehofft, dass ich mit diesem ständigen Vergleichen aufhören kann, wenn ich mit Jesus lebe. Jetzt bin ich Christ und jetzt vergleiche ich mich zusätzlich mit den anderen Christen. Die sind ja frommer als ich. Kennst du das? Jesus sagt dir in der Bibel, was das Problem dahinter ist. Der Teufel fliegt ein Angriff nach dem anderen auf dein Denken. Jetzt fragst du vielleicht, aber warum? Wie kann das sein? Ich bin doch Christ. Jetzt bin ich doch unter Gottes Schutz. Jesus ist mein Schutz. Das stimmt und doch gibt es dabei einen Haken oder einen Fehler. Was passiert, wenn du Jesus in dein Leben bittest? Was passiert, wenn du dich bekehrst? Was passiert, wenn du getauft wirst? Ich will es in einem Bild sagen. Folgendes passiert. Dein Leben, alles bekommt eine neue Grenze. Die Sorgen, die an dein Leben ran wollen, bekommen eine neue Grenze. Jesus. Der Tod bekommt eine neue Grenze. Jesus. Alles in deinem Leben bekommt eine neue Grenze. Und der Feind kann nur noch maximal bis an diese Grenze, nicht weiter. Aber es gibt einen Grenzübergang. Und dieser Grenzübergang, das sind deine Gedanken. Und jetzt ist die Frage, wer passt an diesem Grenzübergang auf, dass der Teufel nicht wieder sich reinschleicht in deine Gedanken? Wer passt dort auf? Du. Du bist der Wachtposten an deinen Gedanken. Du musst dort Wache schieben. Wenn du nicht wachsam bist, dann dringt der Teufel wieder ein und verseucht deinen Charakter. Und deswegen sagt Jesus, seid wachsam. Und dann verseucht er dich eben zum Beispiel mit Minderwertigkeitsgefühlen oder mit Härte oder mit Neid oder es verseucht dich mit diesem ständigen Vergleichen und mit allem anderen, was nicht Gottes Charakter entspricht, dass du dir Sorgen machst, dass du stolz wirst mit deiner Rechthaberei oder was auch immer. Und es dringt über diesen Grenzübergang, über deine Gedanken ein. Und da hilft es auch nicht, dass du bei einer Veranstaltung zum dritten oder vierten Mal vor ans Kreuz gehst, wenn du nicht Wache hältst. Seid besonnen und wachsam, sagt der Petrus mal. Tja, ist wieder die Frage, wie geht das? Wie hältst du Wache an deinen Gedanken? Ich habe 3 Punkte für euch in dieser zweiten Einheit. Als erstes lese ich euch einen Bibelvers vor aus Römer 12, Vers 2. Da steht, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Paulus sagt, orientiert euch in eurem Verhalten und euren Gewohnheiten, kannst du noch ausweiten, in dem, was du denkst, in dem, was auch immer. Orientiert euch nicht an dieser Welt. Das heißt, orientiert dich nicht an Leuten, die gar keine Christen sind. Orientiert dich nicht an Leuten, die keinen Heiligen Geist in sich tragen. Das ist der erste Schritt. Hör auf, dich mit dieser Welt zu vergleichen. Hör mal die Vergleiche auf, das ist scheiße. Hör auf, dich mit dem Verhalten dieser Leute zu identifizieren, die Gott nicht kennen. Hör auf, dich damit zu vergleichen, was die reden, was sie denken, was ihre Wünsche sind, was ihre Sorgen sind. Hör auf. Scheinbar alle Jungs in meiner Klasse hatten irgendwie schon eine Freundin gehabt. Ne? Außer ich. Hab gesehen, wie jeder mal irgendwie so ein Briefchen gekriegt hat. Ne? So ein Liebesbrief, der damals noch in der Schule hin und her ging. Heute gibt es sowas wahrscheinlich nicht mehr, oder? Wir haben noch Briefchen geschrieben? Echt? Nickt. Okay, super. Sehr gut. Und dann dachte ich halt in mir, hey, wenn ich nur auch mal wenigstens für ein paar Tage so eine Freundin hätte, dann wäre ich auf dem Level derer, die sagen können, ich hatte schon mal eine Freundin, habe schon mal geknutscht. Weißt du, was ich damals gebraucht hätte? Ich hätte damals einen Jugendleiter gebraucht, der sagt, Frank, vergleich dich nicht mit dem Verhalten dieser Welt. Du brauchst das nicht. Du hast ein anderes Ebenbild, nach dem du geschaffen bist. Gott! Hatte ich nicht so einen Jugendleiter? Oder vielleicht hatte ich auch einfach nicht die Nähe zu ihm. Ich habe mich dumm und dusselig verglichen. Und dann hatte ich mal 24 Stunden lang eine Freundin. Wow! Dann hat sie Schluss gemacht. Schritt 1. Hör auf, dich mit Leuten zu vergleichen, die Gott gar nicht kennen. Die keinen Heiligen Geist haben. Schritt 2. Frag Jesus, warum dir gerade diese Sache so Probleme macht. Vielleicht ist es bei dir das Vergleichen, vielleicht ist es bei dir die Sexualität oder ist es deine Großkotzigkeit, deine Angeberei oder ist es dein loses Mundwerk oder Lügen oder dass du andere immer wieder manipulierst, weil du das selber zu Hause so erlebt hast, diese Manipulation, was auch immer. Frag Jesus, Jesus, was ist eigentlich das Problem dahinter? Und da darf dein Beten nicht nur aus deinem Reden entstehen, dass du, wenn du betest, nur Gott deine Bitten vorträgst, sondern das sagst, Jesus, ich habe eine Frage. Und dass du still bist, dass du vielleicht dem anderen Christ sagst, hey, frag mit mir gemeinsam Jesus. Und dann guckt er, welche Gedanken kommen euch. Hinhören, Herz aufmachen. Weißt du, oft machen wir den Fehler, wir stellen fest, dass unserem Leben etwas nicht Gottes Willen entspricht, nicht seinem Charakter. Zum Beispiel, dass du manipulierst andere oder deine Großkotzigkeit. Und dann hörst du das natürlich im Gottesdienst und in der Jugendstunde, ah, es ist nicht gut, da kriegst du ein schlechtes Gewissen und dann kriegst du gesagt, musst Jesus um Vergebung bitten. Dann bittest du Jesus um Vergebung, alles richtig. Du erlebst Erleichterung und am nächsten Tag ist es aber wieder alles beim Alten, oder? Kennt ihr das? Klar, Jesus vergibt uns gerne, aber dadurch, dass Jesus uns vergibt, ändert sich ja noch das Problem nicht. Es ändert sich ja noch nicht der Grund, warum du dich so verhältst. Deswegen die Frage, dahinter schauen. Warum bin ich so, wie ich bin? Mein Vater und mein Opa, die sind die absoluten Helden, wenn es darum geht, handwerklich irgendwas zu tun. Und ich liebe sie. Auch wenn sie jetzt in dem Beispiel nicht so gut wegkommen, das sind großartige Männer. Wenn aber ich als Kind mal mit in der Werkstatt war, und ich war eigentlich oft dort, und ich wollte mir zum Beispiel ein Boot schnitzen, dann konnten die nicht lange zugucken, wie ich ein Boot schnitze. Dann kam ratzfatz mein Opa, hat mir das Holz aus der Hand genommen, hat gesagt, komm, ich mach das gleich an der Bandsäge, ne, so ein an der Bandsäge noch und eine Bohrmaschine und was reingesteckt und hat er mir ein fertiges Boot hingestellt. Da dachte ich, wow, so gut hättest du das nicht gekonnt. Das stimmt ja auch, ne? Und schon wieder hatte ich einen Vergleich. Hey, so, ich hätte es wirklich nicht so gut gekonnt. Einmal wollte ich meine Seifenkiste umbauen. Wer hat eine Seifenkiste? Noch. Ja, Seifenkistenrennen, großartig. Ne? Waghalsig irgendwelche Feldwege darunter zu rasen. Und dann kommt so ein Drahtzaun einen halben Meter hoch und du siehst den hier und du rast drauf zu und im letzten Moment Kopf nach hinten, dass du noch unten durchkommst. Cool. 10% Verlust ist immer eingerechnet. Also, Ich hab es leider meinem Opa verraten, dass ich meine Seifenkiste aufmotzen will. Als ich am nächsten Tag aus der Schule kam, stand sie da. Vorne, Spoiler. Hinten auch noch ein kleiner Spoiler. Lackiert. Nicht nur mit dem Pinsel gestrichen, gleich mit der Pistole. Und wieder war dieser Gedanke in mir, ist doch klar, das hättest du nie so hingekriegt. Hast es nicht drauf. Und damals, wenn ich zurückgucke, damals haben solche Gedanken die Grenze in meinen Gedanken überschritten. Und ich rede halt jetzt über das Beispiel, weil es mich halt betrifft. Ne? Bei dir ist vielleicht was ganz anderes. Und damals hat sich so eine Festung von Lügen in meinen Gedanken gebildet. Und die hat sich errichtet. Und die haben ein Gefühl mit sich gebracht, das mir sagt, die anderen sind besser, bist nicht gut genug, bist zu langsam, bist zu umständlich. Und diese Gedanken in dir, die werden ja zu einer Einstellung, die prägen alles, die prägen, wie du guckst, die prägen, wie du redest, die prägen, wie du dich verhältst, alles. Deine Gedanken prägen dich. Ich hatte dann im Abi halt dich fest, ein 1-0. Ha, nicht schlecht, ne? Aber ich war traurig, dass es noch einen zweiten gab, der auch 1-0 hatte. Heißt, wahrscheinlich denkst du, das ist so ein Streber, ich muss hier raus, ne? Ich bin einfach ehrlich. Und das Verrückte ist, das ist völlig für mich nicht nachvollziehbar, aber dieses Gefühl war, du hast irgendwas falsch gemacht, dass du nicht als Alleiniger ganz oben stehst. Ich hab allen möglichen, alles Mögliche gewünscht, Hauptsache, sie sind eine Stufe unter mir. Turnen, ja? Schulmeisterschaften. Einer war immer besser. Wie oft dachte ich, kann der sich nicht mal verletzen kurz vorher? Also ich blätter gerade meinen Charakter vor euch auf, ne? Und für solche Gedanken habe ich mich geschämt. Ich wusste das nie gut. Ich war ja Christ, ne? Und habe ich Jesus um Vergebung gebeten. Aber er könnte sich trotzdem verletzen. Aber vergib mir, Herr, und so. Aber das Problem hat sich ja nicht geändert. Weil diese Bitte um Vergebung, die ist ja dann vorne dran, ne? Aber was steckt dahinter? Dann liest du in der Bibel die Sätze, Psalm 139, Vers 14. Herr, ich danke dir, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Aber es kommt nicht in dir an. Du siehst nur, dass es da jemanden gibt, der ist noch einzigartiger als du. Und der ist noch großartiger. Was soll denn dieser Bibelvers? Wisst ihr, das Problem war nicht mein Vater, das Problem war auch nicht mein Opa. Das Problem war folgendes. Mir war wichtiger, was Menschen über mich denken, als was Gott über mich denkt. Mir war es wichtiger, anderen Menschen zu gefallen, als Gott zu gefallen. Wie gesagt, ich war Christ, aber was Gott sagte, war mir in dem Punkt egal. Hauptsache, die anderen denken gut von mir. Und das war die Lüge, die hinter diesem letztlichen Problem in mir drin stak. Das war die Lüge, die tief in meinen Gedanken drin war. Es war wie eine Festung. Schritt 1, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Schritt 2, frage Jesus, Herr, was ist die Lüge hinter diesem Ganzen in meinem Leben, dass ich mich so verhalte? Was steckt da dahinter? Sonst bittest du in 30 Jahren nach Jesus um Vergebung. Und er vergibt dir gerne, aber sagt, Mensch, hör doch mal hin, da steckt was anderes dahinter. Und dann kommt Schritt 3. Diese Festung in deinen Gedanken muss eingerissen werden. Und diese Lüge in dir, die muss durch Gottes Wahrheit ersetzt werden. Da muss Gottes Wahrheit rein. Lüge weg, Wahrheit rein. Ist die Frage wieder, und da kommen wir zu dem, was heute Morgen schon war. Jesus, was ist dein Charakter in dieser Sache? Jesus, wie ist dein Charakter? Ich will dich kennenlernen. Wie würdest du reagieren? Und warum reagierst du so? Was ist in dir anders? Was ist diese Wahrheit? Da kann ich dir nur Mut machen, das genauso offen, wie ich mit dir jetzt geredet habe, dass du so offen mit deinem Jugendleiter redest oder mit einem Christen, den du vertraust. Sucht gemeinsam, was Jesus zu der Lüge in deinen Gedanken sagt, was Jesus dem entgegenhält. Beim Thema Vergleichen traf mich mal ein Bibelwort sehr hart, also das ist wahrscheinlich nicht freundlich. Und wenn mir das Bibelwort geholfen hat, heißt das nicht, dass es dir auch hilft. Weil Jesus mit dir einen ganz eigenen Weg hat. Mir hat es geholfen. Ich brauche es wahrscheinlich manchmal ein bisschen härter. Ne? Da sagt Paulus, wie ihr seht, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen. Nein, ich versuche Gott zu gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Christus. Ganz einfach. Wenn ich Menschen gefallen will, bin ich kein Kind Gottes, sagt er. Puh. Das hat mich umgehauen. Aber es hat mir diesen Maßstab neu zurechtgerückt. Das hat mir meinen Charakter neu gezeigt, der eigentlich meine Werkseinstellung ist von Gott her. Ich soll Gott gefallen. Schön, wenn die anderen mich auch gut finden. Dann, ne? Aber mein erstes ist, ich soll Gott gefallen. Aber genau das wollte ich ja nicht. Ich wollte Menschen gefallen. Und die Bibel sagt, dann kannst du aber nicht Christi Diener sein, wie es hier steht. Eine Folge dieses ständigen Vergleichens war bei mir Mutlosigkeit. Alle Kühnheit ging verloren. Ich hatte keinen Mut mehr, Dinge anzupacken. Dinge, bei denen andere hätten sehen können, dass ich vielleicht nicht so gut ging. Selbst ich bin schon als Evangelist rumgereist, habe gepredigt, von Jesus gesungen. Ne? War ein Jugendtag, waren vielleicht 4 Prediger und es gab 3 Predigten zu vergeben, wurde gefragt, und wer hält die Predigten? Ich habe die alle 3 empfohlen, ich habe denen allen eine Predigt aufgeschwatzt. Warum? Damit ich keine halten muss. Dann kann ich am Ende kritisieren, was sie falsch gemacht haben, aber mich kann keiner kritisieren. Ich habe ja keine Predigt gehört, ich habe ja nichts falsch gemacht. Dann, ne? Weißt du, diese Kühnheit war weg, zu sagen, ich mache das. Warum? Weil Jesus lebt in mir und da wird schon was zu sagen haben. Völlige Mutlosigkeit. Und die handelst du dir ein durch dein Vergleichen. Du verlierst deinen Mut, einen Schülerbibelkreis zu gründen, weil du dich fragst, was denken die dann von mir? Aber das ist nicht dein Charakter. Dein Charakter ist diese Kühnheit von Gott, der einfach sich hinstellt und sagt, hier bin ich. Der Herr dieser Welt. Und du stellst dich hin, sag, hier bin ich, ein Kind Gottes. Und im Namen von Jesus bete ich, dass wir Gunst haben bei unserer Schuldirektion. Und wir gehen dorthin. Okay, vielleicht schlotternde Knie, aber Kühnheit im Herzen. Das ist dein Charakter. Und da haben mir wieder Bibelverse geholfen. Zum Beispiel mein Konfirmationsspruch. Ich komme aus der Landeskirche ursprünglich. Und er hat mir damals, als ich 14 war, der Pastor einen Vers zugesagt. Damals fand ich den doof, heute finde ich den toll. Er hat gesagt, sei getrost und sei ein Mann und diene dem Herrn, deinen Gott. Ja, sei getrost, sei kühn, geh voran und diene dem Herrn, deinen Gott. Das hat mich geprägt. Go for it, pack's an. Oder im Josua 1, Vers 9, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Das ist nicht nur eine Empfehlung von Gott, das ist ein Befehl. Da sage ich, befehle dir, dass du getrost bist und unverzagt. Gott kann das dir befehlen, weil er weiß, was in dir steckt. Er hat es ja reingelegt, seinen Heiligen Geist. Und dann geht es weiter und er sagt, entsetze dich nicht, lass dich nicht grauen, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Und weißt du, wann immer dann diese Gedanken, die diesen Grenzübergang bei mir überschritten haben, Vergleich und was auch immer, dann habe ich diese Bibelworte durch meine Gedanken gejagt. Und habe sie durch meine Gedanken gejagt, bis kein Platz mehr war für was anderes. Und das ist jetzt wieder Zahnrad, das ist deine Aufgabe. Du kommst Gott nahe und nimmst das an, was Gott sagt, das ist eigentlich dein Charakter. Und jagst dir das durch deine Gedanken, durch dein Herz, dass kein Platz mehr ist für was anderes. Das ist dieser dritte Schritt, die Lüge durch Wahrheit ersetzen. Vorhin hatte ich die erste Charaktereigenschaft von Jesus, hatte ich vorhin gesagt, dass Jesus der Herr ist. Dass du zum Herrschen berufen bist. Und es geht in deinen Gedanken los. Du bist dazu berufen, in deinen Gedanken zu herrschen, was dort los ist. Ja, Paulus schreibt mal davon, dass wir jeden Gedanken niederreißen, der nicht dem entspricht, wozu wir geschaffen sind. Jeden Gedanken, der Gottes Charakter in uns verunreinigt. Und du kannst das, weil der Heilige Geist in dir ist. Es ist nichts, wo du davor stehst und denkst, wie? Der Heilige Geist macht das in dir, wenn du es ihm erlaubst oder ihn drum bittest. Der Paulus sagt, die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedanken Gebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Es geht um Gehorsam. Also, du nimmst jeden Gedanken in dir gefangen. Wie oft sage ich diesen Satz? Da kommen in mir Gedanken auf, wo ich weiß, oh. Und ich sage, im Namen des Herrn Jesus Christus nehme ich diese Gedanken gefangen und ihr müsst weggehen. Geht an den Ort, den Jesus euch zeigt, aber ich bin der falsche Ort für euch. Und dann nehme ich mir ein Bibelwort, sage, Jesus, ich brauche ein Wort von dir. Ich saß in Calvi, Korsika auf dem Flughafen, war mit einem Freund dort singen. Und ich wusste, ich komme nach Hause und ich hatte so eine Befürchtung, was passiert, wenn ich nach Hause komme. Und ich sagte, Jesus, das geht schief und das hat, diese Befurcht hat meine Gedanken befallen. Und ich sagte, Jesus, ich brauche ein Wort von dir. Und da habe ich an ein Bibelwort gedacht, einfach nur Nummern, ich wusste gar nicht, was dort steht. Ne? Und dann, mal sehen, ob ich es noch zusammenkriege. Es ging irgendwie drum in diesem Vers, dass Gott sagt, rüstet euch ruhig, rüstet euch, zieht zum Kampf, ihr werdet doch verlieren. Dachte ich erst, nicht lasse, ich werde doch verlieren heute, es wird schief gehen. Bis ich kapiert habe, dass das für mich so ein Vers ist, dass ich das diesen Gedanken sagen kann. Ihr Gedanken, tobt ruhig, ihr werdet verlieren, denn Christus ist in mir. Er ist der Sieger. Du bist berufen zu herrschen. Weißt du, du bist nicht dazu berufen, den Teufel zu besiegen. Das hat Jesus schon am Kreuz getan. Du bist aber berufen, in diesem Sieg zu leben, das festzuhalten, wer du bist in Christus. Du musst den Feind eben nur ab und zu an seine Niederlage erinnern und ihm seine Grenze weisen. Du sagst, in meinem Leben ist eine neue Grenze. Hier, Jesus. Punkt. Martin Luther hat es zum Beispiel so gemacht. Wenn er an seinen Gedanken angegriffen war, schrieb der mit Kreide auf seinen Schreibtisch, ich bin getauft, ich bin getauft. Es gibt eine Grenze in meinem Leben, Teufel weg. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch machen willst, mit Kreide, mit Edding, sind deine Eltern vielleicht nicht so glücklich. Weißt du, der Sieg von Jesus Christus steht fest. Jesus Christus hat sich am Kreuz von den Nägeln durchbohren lassen, damit du dich nicht länger mit Selbstzweifeln und Selbstanklagen durchbohren musst. Und am Kreuz ließ Jesus zu, dass seine Würde in den Dreck getreten wurde, nur damit du in seiner Würde leben kannst. Damit er eine Grenze sein kann und sagen, mit dem wird das nicht gemacht. Ich habe das für ihn ertragen. Und am Kreuz ging Jesus in die Gottverlassenheit und schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Damit du diesen Weg nicht gehen musst, sondern damit du wieder in diesen Charakter zurück kannst, dass du alle Zeit bei Gott bist. Und dann schrie Jesus, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Jesus ist der Sieger auch in deinen Gedanken. Also lass ihn rein. Bitt ihn. Such diese Nähe zu ihm. Und sage, du hast versprochen, Hesekiel 36, 26, 27, dass du das machst. Du hast versprochen, dass du mir ein neues Herz gibst. Du hast versprochen, dass du meine Gedanken mit deinem Guten füllst. Jesus, ich krall mich an dir fest. Du hast das mir versprochen. Ich danke dir, dass du das umsetzt. Manchmal dauert das seine Zeit. Oft brauchst du dabei Hilfe. Rede ich heute Abend nochmal, Nachmittag nochmal drüber. Du brauchst zum Beispiel christliche Vorbilder, an denen du dich orientieren kannst, denen du dich öffnen kannst und sagen kannst, so ist es in mir, dein Jugendleiter. Wenn du ja Jugendleiter bist, nimm dir Zeit für deine Jugendlichen. Nicht nur gute Programme schieben, sondern sie brauchen in dir jemanden, der ihnen hilft, diesen guten Kampf zu kämpfen. Und manchmal ist es auch so, dass du dann mit einer Frage zu einer Konferenz fährst. Vielleicht bist du heute mit so einer Frage hier zu dem Jugendtag gekommen. Und dass du dorthin gehst und sagst, ich habe nur diese eine Frage, Jesus, ich will in diesem Punkt weiterkommen. Manchmal machen wir den Fehler, dass uns ganz viele Sachen auffallen. Auch heute bei dem Jugendtag, vielleicht denkst du, drei Predigten und dann noch den Schülerbibelkreis und was soll ich denn alles umsetzen? Tak, 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 tak. Ich bitte dich, nimm dir nur eins mit aus diesem Jugendtag. Schreib dir gerne mehreres auf, aber kringel dir eins ein, wo du sagst, das setze ich um. Wir sind überfordert, wenn wir zwei, drei, vier Sachen umsetzen wollen. Hey, Jesus hat Zeit mit dir. Du kommst nicht perfekt in den Himmel. Dort wirst du vollendet. Aber Jesus will dich heute verändern von einer Herrlichkeit zur nächsten. Ne? Deswegen nimm dir eins vor. Zum Schluss, ich hatte eine so eine Sache in meinem Leben, wo ich wusste, in meinen Gedanken ist nicht Gottes Wahrheit. Ich habe Religionspädagogik studiert und Gemeindediakonie und ich hatte einige Zweifel in meinem Herzen, die dort nicht hingehören. Ich konnte zum Beispiel nicht mehr glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ich konnte nicht mehr glauben, was die Bibel auch sagt über Verlorenheit und Rettung. Dass es Menschen gibt, die gehen einen breiten Weg und sie werden an Gott vorbeirennen. Und dass es Menschen gibt, die werden bei Gott ankommen. Ich konnte nicht mehr drüber reden. Das steht zwar alles so in der Bibel drin, aber da waren Dinge in meinem Kopf, die sagten, was denkt dein Professor drüber, wenn du so einen Schwachsinn erzählst? Und ich wusste, ich will aber gern von Jesus reden. Ich will von ihm singen. Aber so kann ich nicht. Und ich sage, Jesus, ich brauche Veränderung. Ich habe da Dinge in mich reingelassen, die dort nicht hingehören. Verändere mich. Und ich bin dann 4 Monate in die USA gegangen, nach meinem Studium, habe dort ein Praktikum gemacht. Das war in vielerlei Weise hilfreich. Aber ich hatte eigentlich nur eine Frage. Ich bin dorthin gegangen und habe gesagt, Jesus, was muss passieren, dass du mich verändern kannst? Was ist eigentlich das Problem hinter allem? Und dann war ich 2 Monate dort und nichts war passiert. Und ich weiß noch wie heute, ich liege abends im Bett und sage, Jesus, die Hälfte ist rum. Wenn du nichts machst, fahre ich genauso nach Hause. Ich gehe mal davon aus, das willst du nicht. Jesus, hier muss was passieren, bitte. Und dann fing an, Jesus eins nach dem anderen zu zeigen. Das wäre zu lang, das zu erzählen. Es war alles lauter kleine Punkte, wo Jesus, es war, als da fragt Jesus mich, was willst du, wenn du predigst? Willst du deinen Professoren gefallen oder willst du mir gefallen? Und es kam dieser Punkt hoch, diese Menschenfurcht, die mir jede Kühnheit raubt. Willst du kindlich glauben, was in der Bibel steht oder nicht? Und als ich dann nach diesen 4 Monaten nach Hause gegangen bin, konnte ich sagen, Jesus, danke, du hast was verändert. Da hat es 2 Monate gedauert, manchmal dauert es vielleicht auch 2 Jahre. Aber ich mache dir Mut, bleib dran. Denn Jesus ist der Sieger und er ist der, der dir eine neue Grenze in deinem Leben gibt. Und dich beauftragt hat, halte Wache, sei wachsam. Und wir haben jetzt gleich eine Zeit, wo wir wieder Lieder singen, wo wir Gott anbeten. Und ich würde dich bitten, dass du mit dieser Frage reingehst. Jesus, zeig mir Dinge, wo in meinen Gedanken der Grenzübergang einfach offen ist. Wo der Feind Dinge reinstreuen kann, die nicht deinem Charakter entsprechen. Dass du mit dieser Frage dort reingehst. Und dass du aber auch im Gebet vielleicht an Jesus schon dran bist und sagst, Jesus, zeig mir, was ist dran, was steckt dahinter. Und dass du vielleicht dann auch die Pause nutzt, vielleicht mit jemandem zu reden oder vielleicht in dir eine Entscheidung zu fällen, zu sagen, ich packe das an. Und dafür will ich gerne beten. Jesus Christus, wir danken dir sehr, dass du in unser Leben getreten bist und hast uns eine neue Grenze gegeben, dass du sagst, hier bin ich. Und dass der Feind nicht weiter darf. Herr, du weißt, dass wir uns da manchmal aber dann noch komisch anstellen, dass wir dem Feind doch wieder Türen öffnen. Paulus hat es schon mal gesagt, ne, gebt nicht Raum dem Teufel. Und Herr, manchmal scheitern wir daran, dass du uns einen freien Willen gegeben hast. Aber dann liebe ich das wieder, dass du uns einen freien Willen gegeben hast, dass ich nämlich freiwillig zu dir kommen kann. Und dass ich mich freiwillig entscheiden kann zu sagen, Herr, ich will das. Ich will der Mensch sein, den du geschaffen hast und zu dem du mich geschaffen hast. Und Jesus, du weißt, wie das bei jedem Einzelnen von uns hier ist. Du weißt, wo Grenzübergänge offen sind. Wo wir Dingen einen Zutritt erlauben in unser Denken, die dort das einreißen, was du aufbaust. Und Herr Jesus Christus, wir wollen ganz neu das Lernen, wachsam zu sein. Du hast das so oft gesagt, noch in den Briefen steht es immer wieder, seid wachsam. Herr, wir danken dir, dass du uns alles Notwendige dafür gegeben hast, deinen Geist, wo es heißt, der Heilige Geist wird kommen und euch in alle Wahrheit leiten und das brauchen wir. Dass dein Heiliger Geist uns die Wahrheit zeigt, uns zeigt, wo wir Lügen in uns akzeptieren, wo wir Lügen glauben. Herr, wir sehen es selber nicht. Wir brauchen dich und ich bitte dich, dass du kommst und Offenbarung gibst, auch jetzt, wenn wir diese Lieder singen, Herr. Wir entscheiden uns bewusst, unser Herz auf dich auszurichten und dich zu bitten, sprich, Herr. Wir wollen nicht bleiben, wie wir sind. Wir wollen werden, wie du uns geschaffen hast, Herr. Wir danken dir dafür. Amen.